Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu sehen. Ich habe uns heute ein Thema mitgebracht, die Endzeitrede von Jesus. Bibelleser, die wissen mehr. Wenn wir uns so mit Menschen unterhalten, egal in welchen Schichten, ob jung oder alt, ich weiß nicht, wie es euch geht, dann hört man doch, die ganze Welt spielt verrückt. Wo geht das hin? Das ist irgendwie alles, es geht alles drunter und drüber, es ist alles nicht mehr greifbar. Doch, Herr Jesus Christus, der hat seine Endzeitrede gehalten. Man könnte eigentlich sagen, das ist eine Einleitung zum Buch der Offenbarung, zum Buch der Apokalypse. Apokalypse heißt ja Enthüllung von bisher Verborgenem. Man müsste sagen, hier liegt ein Schatz auf dem Tisch und da liegt eine Decke drauf. Was liegt drunter? Und wenn ich die Decke hochnehme, dann sehe ich, aha, jetzt sehe ich. Und das ist eigentlich die Apokalypse. Er offenbart uns das, was kommen wird. Ja, wir haben dieses Bild gemacht, als wir, also als ich 78 war ich das, nee, nicht 78, wann war es? Letztes Mal waren wir in Israel zusammen zum 70-Jährigen. Genau. Da haben wir dieses Bild gemacht vom Ölberg. Man nennt die Endzeitrede von Jesus auch die Ölbergrede. Warum der Ölberg? Und ich denke, das ist schon ganz wichtig. Ich möchte uns ein paar Gedanken einleitend weitergeben, warum der Ölberg so wichtig ist. Als Jesus vor 2000 Jahren in Jerusalem einzog, dann ist er von hier, wir haben dieses Bild vom Ölberg, der liegt im Osten von Jerusalem, vom Tempelberg, da wo jetzt der Felsendom steht, diese goldene Kuppel, das ist ja die Moschee, ein Heiligtum des Islams, da stand früher der jüdische Tempel zu Jerusalem. Und Jesus war oft am Ölberg, er hat vom Ölberg oft gesessen am Ölberg und hat auf den Tempel geschaut. Und das ist ganz wichtig. Und dann schaut man auf das goldene Tor. Er ist auch, wie am Palmsonntag in Jerusalem eingezogen ist, durch das goldene Tor in die Stadt eingezogen. Das ist hier, das ist das goldene Tor. Das haben die Türken im Jahre 1541 zugemauert. Warum? Weil sie wussten auch, der Messias, wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, dass er nicht wieder durch das goldene Tor in die Stadt Jerusalem einziehen kann. Dann haben sie gesagt, wir mauern das erstmal zu, und aber noch eins, wir setzen noch eins drauf. Dann haben sie einen muslimischen Friedhof hier genau vor dem goldenen Tor gemacht. Nur um das mal zu verstehen, warum ist das so wichtig, der Ölberg. Jesus hat an dieser Stelle gestanden, da steht eine kleine Gedenktafel auf lateinischer Schrift, Dominus Flevit, der Herr weinte. Jesus weinte über Jerusalem. Er hat gesagt, wie er da gestanden hat, so hat ihm sein Herz das zerrissen, dass sein Volk Israel sein Kommen nicht erkannt hat. Und er weinte. Und er sagte, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, Baruch haba b'shem Adonai, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Wenn er wiederkommt, dann werden sie ihn alle erkennen. Der Ölberg ist eine zentrale Stelle für die ganze Christenheit. Für jeder, der an Jesus glaubt, muss den Ölberg kennen. Als Jesus nach seinem Tod und Auferstehung noch 40 Tage lebte, dann führte er seine ganzen Jünger mit auf den Ölberg und er fuhr von dieser Stelle, von wir auch dieses Bild gemacht haben, hinauf in den Himmel in einer Wolke. Genau von dieser Stelle, wo wir das Bild gemacht haben. Und dann haben die 12 haben ihn nachgeguckt, haben geguckt und dann kommen Engel vom Himmel und sagen, was schaut ihr so? Diesen Jesus, den ihr habt so weggehen sehen, er wird genauso wiederkommen, sichtbar in einer Wolke. Und wo wird er wiederkommen? Auf dem Ölberg wird er wiederkommen. Deshalb ist das so ganz wichtig für uns. Und wenn wir sagen, die Endzeitrede Jesu, dann muss man erklären, Kritiker sagen auch, Bibelkritiker, ja, Endzeit schon seit 2000 Jahren, das hat es immer schon gegeben und dies, also die das immer so verdrehen und verharmlosen. Die Endzeit, die wirkliche Endzeit, biblische Endzeit, die beginnt im Jahr 1882. Woher wissen wir das? 1882 beginnt die Rückführung der Juden aus allen Kontinenten, zuerst aus Osteuropa, aber jetzt mittlerweile aus allen Kontinenten der Erde wieder zurück in dem Land, was Gott Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat zu geben, nach Israel. Er redet nicht von Palästina. Übrigens, den Begriff Palästina finden wir nicht ein einziges Mal in der Heiligen Schrift. Und dann seit 1948 gibt es wieder offiziell den Staat Israel, erkannt von allen Völkern der Erde. Da ist wieder dieses kleine Land und wir kennen ja die Geschichte. Es wurde sofort angegriffen und man will es auslöschen. Aber Jesus gibt uns ganz wichtige Informationen. Als er mit seinen Jüngern auf den Ölberg saß, dann haben sie ihn drei Fragen gestellt. Und wir wollen Matthäus 24, 1 bis 14 lesen. Es ist eigentlich eine Einleitung zur Offenbarung, zum ganzen Buch der Offenbarung. Ich lese aus der Thomson, aus der Luther-Übersetzung. Matthäus 24, 1 bis 14. Und Jesus ging aus dem Tempel fort. Er ging aus das Goldene Tor, hat er den Tempel wieder verlassen. Er hatte vorher noch mit den Pharisäern geredet, er hat ihnen alles nochmal erklärt, aber er geht jetzt aus dem Tempel fort. Er ging aus dem Goldenen Tor und geht zum Ölberg und setzt sich. Und seine Jünger waren dann alleine mit ihm und sie traten zu ihm und sagten, zeige, und er zeigte die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. 40 Jahre später ist das exakt eingetreten durch Titus, durch die Römer. Und als er auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren. Also hier geht es jetzt nur um die Gläubigen, die in seiner Nähe sind, die ihn kennen, die an ihm glauben, die ihm vertrauen. Und sie stellen ihn jetzt diese drei Fragen. Sage uns, wann wird das geschehen, also die Tempelzerstörung? Was wird das Zeichen sein für dein Kommen? Und drittens, was ist das Kommen und das für das Ende der Welt? Das Zeichen für das Ende der Welt. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, die erste Antwort, eine ganz simple, einfache Antwort, die werden wir in drei Evangelien sehen, bei Matthäus, Markus und Lukas. Die gleiche Antwort. Seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriege, Kriegsgeschrei. Seht zu und erschrecket nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Und Jesus fasst das wieder zusammen, das aber alles ist der Anfang der Wehen. In Offenbarung 9, Vers 12 steht, es gibt drei Wehen, die er beschreibt, aber hier die Wehen haben begonnen. Und dann erklärt er, wenn ihr diese Dinge seht, das ist der Anfang der Wehen. Und wir sehen, dass alle Sachen, die er hier aufgezählt hat, geschehen vor unseren Augen. Wenn ihr seht, wir sehen das. Und es geschieht und wir dürfen ganz sicher sein, das ist der Anfang der Wehen. Das hat es in dieser 2000 Jahre Kirchengeschichte nicht gegeben, was wir jetzt, unsere Generation, mit eigenen Augen hört und sieht. Und dann sagt er weiter in Vers 9, dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Die Christenverfolgung war weltweit noch nie so groß und so elementar und so stark wie in dieser Zeit. Christen wurden immer verfolgt, die Jesus treu waren. Aber so massiv wie das jetzt ist, mit zunehmender Tendenz, hat es nie gegeben wie in dieser Zeit. Und dann gibt er wieder ein Zeugnis ab in Vers 10. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und wir haben das erlebt in der Corona-Zeit. Gemeinden gingen kaputt. Wir waren selber sehr betroffen und ich weiß, wovon ich rede. Das ist diese Spaltung in Missionswerke, in christliche Gemeingaben unter Brüdern, die sonst jeden Sonntag zusammen sich umarmt haben, mit Kindern, mit Jugendlichen. Es war ein Herz und eine Seele. Und dann kam dieser Corona-Wahn und die Menschen wurden getrennt. Und hier stehen wir dann, dann werden viele abfallen sich und untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und das ist geschehen. Es ist noch nie so sichtbar geworden wie in dieser Zeit. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Immer viele. Es sind nicht nur der einmal da einer und hier einer. Nein, es sind viele. Und sie werden viele verführen. Und dann in Vers 12, weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Also die Ungerechtigkeit, damit ist gemeint die Gottlosigkeit. Die Gottlosigkeit über die ganze Erde, das ist nicht nur hier im Osten, das ist über die ganze Erde das gleiche Problem. Die Liebe wird dann erkalten, wenn die Gottlosigkeit an erster Stelle in den Menschen regiert. Und ihr Lieben, Jesus ist nicht gekommen und sein Ziel war es nicht, aus schlechten Menschen gute Menschen zu machen, sondern sein Ziel war, aus toten Menschen lebendige Menschen zu machen, die ein Gegenüber sind für ihn. Aus dem Tod, dem geistlichen Tod, aus der Trennung von Gott. Deshalb ist Jesus gekommen. Aber er lädt uns ein in Vers 13. Wer aber beharrt, halte durch bis ans Ende. Diese Dinge, die werden kommen. Wer aber durchhält, wer mich nicht verleugnet, wer mir nachfolgt, der ist auf dem guten Weg, auch durch Tiefen und Leiden. Der wird selig werden. Die Verheißung ist das wieder. Mut machen. Jesus macht uns immer Mut und Hoffnung. Und dann schreibt er noch in Vers 14, das ist jetzt auf die letzte Zeit, auf das Ende der Welt, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker, und dann wird das Ende kommen. Aber wir wollen uns nur mit dem zweiten Zeichen beschäftigen. Und was ist das Zeichen für dein Kommen? Und Johannes fordert uns auf in 1. Johannes 4,1, glaubt nicht einem jeden Geist, glaubt nicht alles, was man auch uns unter frommen Etikett verkauft. Prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Prüfet die Geister, 1. Johannes 4,1. Was sind die Zeichen deines Kommens? Und Jesus, der ist überhaupt nicht so aufreißerisch, dass er so vom Leder zieht, so ganz simpel und einfach die Antwort: Herr, was ist das Zeichen deines Kommens? Verführung. Was ist eine Verführung? Eine Verführung, die älteste Verführung, die wir kennen aus dem Garten Eden zurück, wie der Teufel, er ist eigentlich der erste geistliche Person, Satan, ein gefallener Engel, der gegen Gottes Plan, er wusste Gottes Plan ganz genau, dass Gott es gut gemeint hat, dass er alles geschenkt hat, alles gegeben hat, in Hülle und Fülle. Und er hat diese Gemeinschaft zerstört durch Lug und Betrug. Satan, er hat das größte Werbegeschäft der Erde. Er bewirbt Menschen. Er bietet Menschen Dinge an, die äußerlich gut aussehen, wie die verbotene Frucht im Garten. Sie hatte scheinbar noch einen stärkeren Farbausdruck, noch einen stärkeren Augenschein, wie alle anderen Früchte, die bekannt waren. Und er redet zu uns. Und heute redet der Teufel durch Menschen, Menschen, die mit ihm im Bund stehen, die uns gute Dinge, scheinbar gute Dinge anbieten. Ich will das nur als ein Beispiel nennen, den Impfstoff. oder verschiedene andere Sachen. Verführung, die Tage vorgestern, mein Nachbarjunge, Levi, er ist so 10 Jahre alt. Er kommt so ein Pflaster von der Garage hoch. Was hat ein junger Mann heute in der Hand? Sein Handy. So. Er war so tief in sich versunken und blieb dann vor der Haustür mehrere Minuten stehen. Der Mund wurde immer weiter offen. Ich weiß nicht, was er angeguckt hat. Das ist die Botschaft. Ist die neutral? Hin und wieder gucke ich abends mal öffentlich-rechtliche Nachrichten. Nur mal zu gucken, was die auch so für Mist erzählen, um auch wirklich zu sehen. Wir kriegen jeden Tag auch aus Israel 2 E-Mails, wo die Wahrheit uns mitgeteilt wird. Aber das ist oft wie Tag und Nacht so weit auseinander. Und jedenfalls, ich möchte, dass mir jetzt gerade der Film gerissen.
Mit den Öffentlich-Rechtlichen.
Genau, mit den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann sitzt da eine Familie, Mann und Frau. Das ist ja schon mal noch ganz gut, dass man das so zeigt. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich. Und dann sitzen die Kinder beim Abendessen. Die Eltern gucken sich an, regen sich auf. Und die Kinder, die schieben sich nicht ihre Brötchen rein, sondern sie sitzen vor ihren Handys. So, sie sind so weggetreten in einer solchen Scheinwelt, in einer solchen Verführung. Und dann kommt der Ausspruch der Öffentlich-Rechtlichen. Schaut hin, was deine Kinder in den Medien machen. So, meint der Staat es nicht gut? Nein, es muss anders heißen. Schaut hin, was der Staat mit deinen Kindern macht, was die Medien mit deinen Kindern machen, wie die deine Kinder zerstören. Und was hat Jesus einmal gesagt? Wehe denen, denen diese Kleinen den Weg zu mir verbauen durch diese Verführung. Es wäre besser, dass man ihnen einen Mühlstein um den Hals gehängt hätte und sie in den tiefsten Tiefen des Meeres ersäuft hätte. Jesus ist kein Softie. Jesus ist gerecht. Er ist die Liebe. Er ist gekommen, um zu retten und zu suchen, was verloren ist. Und Paulus schreibt uns hier oft sehen wir das gar nicht, aber so ganz nebenbei beschreibt er in Römer 13, das ist ja eigentlich dieses Kapitel, unsere Stellung zur staatlichen Gewalt. Aber gerade hier, Kapitel 13, 11 und 12. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Erkennen wir die Zeit? Auch Paulus fordert uns auf, erkennt die Zeit und auch in Bezug auf zur staatlichen Gewalt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Ja. Und dann Vers 12, das ist eigentlich das, was ich sagen möchte. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Und die erste Waffe des Lichts, das ist die Wahrheit. Das geht um die Wahrheit. Was ist wahr, was ist nicht wahr? Und hier beschreibt uns Paulus 2 globale Ereignisse. Die Nacht ist vorgerückt. Und das ist das, was er hier schreibt. Wenn er sagt, die Nacht ist vorgerückt auf dem jüdischen Tempelberg zu Jerusalem, an dieser Stelle wird sich der Weltherrscher eines Tages hinsetzen und von dieser Stelle aus wird er der Machthaber über die ganze Erde sein. Werdet wach, denn die Nacht ist vorgerückt. Aber dann kommt wieder die Ermutigung. Der Tag aber ist nahe. Dann kommt das zweite große Ereignis. Was ist das Zeichen deines Kommens, wenn er wiederkommt von hier? Und dann wird er dem Machthaber hier auf der Erde ein Ende bereiten. Und warum glauben die Menschen diese ganzen Verführungen, die uns ständig umstricken? Falsche biblische Lehren, Bibelkritik. Wenn du heute in bestimmte Kreise anfängst und sagst, ja, die Jungfrauengeburt, Jesus wurde von einer Jungfrau geboren, dann wirst du kritisiert. Wenn unsere Kinder bereits in den Schulen mit der Evolutionstheorie geimpft werden, dass man ihnen das als die Wahrheit verkauft, in den Schulen, es gibt keinen Schöpfergott mehr, dann ist genau das, was wir jetzt vor Augen sehen, die Gesetzlosigkeit. Die Gesetzlosigkeit, und die ist in Deutschland wirklich gewachsen in einer nie dagewesenen Art und Weise durch die sogenannte 68er-Revolte. Ich komme aus dieser Zeit, wo die Grünen an die Macht kamen, wo die Grünen ihre Ideologie vom Neomarxismus gesät haben, gestreut haben. Niemand hat das für möglich gehalten, dass sie mal Fuß fassen und dass die Menschen, viele Menschen das übernehmen und auch für richtig halten. Falsche biblische Lehren, sagt Jesus, es werden viele kommen, viele, nicht wenige. Hier ist der Christus, es gibt über 2000 verschiedene christliche Denominationen und jeder meint, die richtige zu sein. Ein mir bekannter Bibellehrer, der war in Amerika unterwegs und er geht dann, ich glaube in New York, auf den Bahnhof und dann kommt eine Person zu ihm, ein Mann mit einem langen weißen Talar an und sagt, hallo, hallo, ja, ich bin Jesus. Oh, das ist interessant. Du bist Jesus? Ja, wie heiße ich denn? Ja, das weiß ich nicht. Ja, dann bist du auch nicht Jesus. Der war also nicht auf den Kopf gefallen. Und also Verführung. Wer in Israel war, es gibt einen falschen Messias in Israel. Ich will nur mal ein so ein Ding nennen. Menachem Schneerson. Also er ist ein aus der Lubavitcher Bewegung. Das ist eine ultraorthodoxe Bewegung. Überall in Israel stehen seine großen Bilder. Und die Lubavitcher Bewegung sagt, er ist der Messias. Er ist aber gestorben, er ist nicht wieder auferstanden. Er ist tot, mausetot, Punkt. Er ist nicht der Messias gewesen. Der Messias ist von den Toten auferstanden, Jesus Christus. Er hat dem Tod die Macht genommen. Und so geht das weiter. Dann hatten wir einen Vortrag in Hamburg von einem hohen Rabbiner aus Israel, aus Jerusalem, der weltweit als Redner bekannt ist. Meine Frau und ich sind hingefahren. Er hat das Buch der Offenbarung ausgelegt. Sehr viele Zahlen, sehr interessant, vieles interessant. Aber am Nachmittag, dann kam Folgendes. Dann kam er bei Kapitel 21, Offenbarung, wo dann steht, jeder Mensch, der nicht im Buch des Lebens geschrieben steht, jede Seele, die wird in den Feuersee landen. Das heißt, auf ewig von Gott getrennt, die Wahrheit nicht angenommen, das heißt, die Jesus Christus nicht als Retter und Herrn angenommen haben, gehen verloren. Und dann hat dieser Mann gesagt, das war Vollhaus, sowas glaube ich nicht. Und sowas gibt es nicht in der jüdischen Theologie. Der liebe Gott wird immer ein Auge zudrücken, die Allversöhnung, so nach dem Motto, es wird jeder kommt in den Himmel. Wir sind damals aufgestanden, demonstrativ, und haben die Versammlung verlassen. Haben gesagt, das ist eine große, fatale Irrlehre, die sie hier verbreiten. Aber nur so als einige Beispiele, die Liebe wird erkalten. Guck mal, die ganze Gender-Ideologie. Man sagt uns, wo wir sagen, Gottes Wort, sagt uns, wir sollen nur, es gibt nur zwei Geschlechter. Und Gendern und alles, was darüber hinausgeht, gibt es nicht. Dann werden wir als böse Menschen hingestellt, dass wir diese Menschen verurteilen. Nein, wir verurteilen sie nicht. Gott verurteilt das. Nicht wir verurteilen das. Sein Wort verurteilt das. Sie werden eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Und dann werden sie auf ewig verloren gehen, wenn sie nicht Buße tun. Wenn sie aber Buße tun, können sie gerettet werden. Und erkennen von falschen Propheten. Unsere Zeit ist voll von falschen Propheten. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, dass die Zahl 666 auch auf Autonummernschilder immer mehr wird. Und die wissen genau, warum sie das tun. Die Zahl 666 ist die Zahl des Antichristen, des Antimaschia gegen Jesus, anstelle von Jesus. Und viele werden ihn glauben. Wir kamen von einer Bergtour, wir waren in Bayern meine Frau und ich. Wir kommen aus dem Berg zurück, wir hatten unser Auto auf dem Parkplatz stehen. Und dann steht da ein Auto mit 666, dieses 20 Jahre her. Dann bin ich zu ihm hin. Hat mich so ein bisschen dumm gestellt. Ich sage, was bedeutet das eigentlich, die Zahl 666? Warum haben Sie das? Ich sehe das öfter. Wie? Das wissen Sie nicht? Das heißt Diabolus. Ich sage, was heißt Diabolus? Das ist der Teufel. Aha. Und was haben Sie mit ihm zu tun? Ja, also wir lieben ihn. Aha. Und er wird alles richten auf dieser Erde. Er macht das Gute. Wenn du mit ihm in Verbindung bist, du kriegst Reichtum und er macht alles gut mit dir. Ich sage, okay. Mittlerweile kam eine ganz große Volksmenge aus alten Autos. Ich weiß nicht, wo sie alle herkamen. Es waren plötzlich 50, 60 Leute. Soll ich jetzt mal sagen, was ich glaube? Ja, was glauben Sie denn? Und dann habe ich da auf dem Parkplatz in Bayern von Jesus gepredigt und habe gesagt, Jesus ist gekommen, uns aus der Macht der Finsternis, aus der Macht des Teufels zu retten und ist für unsere Sünden gekommen. Und dann gingen alle ganz betroffen weg in ihre Autos, aber sie haben das Evangelium gehört, auch dieser Mann. Wir werden überströmt, junge Leute mit Yoga, Gläserrücken, mit Informationen, mit falschen Prophetien, die zum Tode führen. Geistesheilung, das heißt, Menschen werden plötzlich aus schlimmen Krankheiten geheilt. Und ich habe das selber erlebt. Geistesheilung, Besprechen von Krankheiten, Wunderheilungen. Aber dann kommt die Depression bis hin zur Selbstmordgefährdung. Ich habe das selber erlebt. Ein Mann kommt zum Glauben in unsere Gemeinde in Bohmte. Und dann ruft er mich an und sagt, könnt ihr abends mal vorbeikommen? Wir haben noch viele Fragen. Und er war sehr stark in Esoterik und Okkultismus verstrickt. Eine Tochter, seine Frau, wir kommen, ich habe noch einen Bruder mitgenommen, wir sitzen bei ihm im Wohnzimmer am Tisch und plötzlich knarrt oben die Tür. Ich kann die Treppe hochschauen, also wie in einem Gruselkabinett. Ich sage, wer ist da oben? Da ist keiner. Ich sage, wer macht die Tür denn auf? Ja, das passiert hier Tag und Nacht. Türen gehen auf, Türen gehen zu, Geräusche hier, Geräusche da. Und dieser Mann hatte sich bekehrt, eine echte Bekehrung. Ich sagte zu ihm, was hast du noch an finsteren Sachen im Haus? Oh, dann ging das los. Musik, Black Metal, Heavy Metal, satanische Musik, bring alles her. Bücher, okkulte Bücher. Dann Zauberkugeln und alle aus der Esoterik, wo er drin war, das waren ganze Haufen. Und dann hat er das vor unseren Augen vernichtet und auch Buße da nochmal drüber getan. Herr Jesus, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, dass das teuflisch ist, satanisch ist und zerstörerisch ist. Reinige mich ganz davon. Und das hat er auch wirklich so gemacht. Und dann im selben Abend bekehrt sich auch seine Frau. An demselben Abend kam dann seine Frau noch zum lebendigen Glauben an Jesus. Aber das alte Zeug musste erst raus aus dem Haus, aus dem Leben. Und damit werden wir täglich so konfrontiert mit diesem Mist, mit diesem Müll. Junge Menschen schauen sich das an auf ihren Handys und nehmen Kontakte mit Finsternismächten auf. Und sie kommen dann nicht wieder raus. Es ist 15 Jahre her, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Amoklauf in Winningen. Da kommt ein junger Mann, der alle Informationen aus dem Handy hat und geht in die Schule, schießt 5 Lehrer tot oder Lehrerinnen und noch 10 Schüler. Und dann kam, ist ja so in unserer Gesellschaft, ja Gott, wo bist du denn, wenn es den lieben Gott gibt? Er ist ja verantwortlich, er ist schuldig, dass es uns allen so schlecht geht und dass in der Politik und überall Kriege sind und Terror, alles Gottes Schuld, wenn es denn einen Gott gibt. Und dann hat einer von den Schülern fassungslos an der Tafel geschrieben mit weißer Kreide, Gott, wo warst du? Das ist auch unsere Frage oft, wenn wir die Kriege sehen. Wo warst du? Und dann hat ein gläubiger Schüler einen Schwamm genommen, hat das weggewischt und hat geschrieben an der Wandtafel: Ich wurde schon seit mehreren Jahren aus dieser Schule verbannt. Man wollte mich hier nicht mehr. Gott. Unterschrift. Gott. Wo man Jesus ablehnt, dann geschehen diese Dinge und die Ungerechtigkeit wird zunehmen. Und warum kann das alles so geschehen? Und warum kann das so geschehen? Warum kann das in der UNO geschehen, dass die UNO sich gegen Israel die Zwei-Staaten-Lösung anprangert bzw. forciert und viele Christen machen mit? Ich war vor, das war vor Corona, dann sehe ich einen, abends einen kurzen Ausschnitt aus den Nachrichten, dann wird der Vatikan eingeblendet. Also ich, Gott zeigt mir manchmal Dinge, finde ich interessant, dass ich sonst höchstens 5 Minuten. Dann steht neben diesem Papst, steht dann in seinem, wo der heilige Stuhl steht, ein Laken, da ist irgendwas hinter verhüllt, Apokalypse, was verborgen. Und dann, er kann ja unheimlich schön lachen oder grinsen, wie man das nennen will. Dann nimmt er das Tuch weg, neben ihm steht Abbas, der Palästinenserpräsident, und sagt: So, wir, die römisch-katholische Kirche, kennt Palästina als Staat hiermit offiziell an. Nun müssen wir wissen, dass der Vatikanstaat auch in der UNO sitzt, mit einem Sitz in der UNO. Und wenn wir sehen, wenn Jesus uns vor dieser Endzeit falschen Prophetien warnt, dann haben wir es mit 2 Personen zu tun. Einmal mit dem Weltherrscher, der auch hier ist, der in Verbindung steht mit einem falschen Propheten. Also Staat und Religion kommen zusammen. Das sagt er uns hier eigentlich nur mit. Und warum ist das so wichtig, dass wir uns das nochmal so in dieser Form betrachten? Wir schlagen mal auf 2. Thessalonicher und dann lese ich Kapitel 2, 9 bis 11. Der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten mit großer Kraft. Lass uns das mal auf der Zunge zu gehen. Der Satan, der Böse, wird in der Macht Satans auftreten, ein Mensch, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen, sagt Jesus. Die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit, es wird Überhand nehmen. Paulus macht uns das nochmal deutlich. Aber bei denen, die verloren wären, warum? Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Das ist der Punkt. Und dann, und jetzt kommt die Antwort, die Gott uns hier sendet. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge glauben. Und das ist unsere Gesellschaft, global. Und das zieht in unsere Gemeinden ein, dass wir der Lüge glauben. Und wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist unveränderlich und bleibt unveränderlich. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir von diesen ganzen Kriege und Kriegsgerüchte hören, es ist jeden Tag. Ich hätte mir das vor ein paar Jahren nie vorstellen können, dass das geschieht. Aber schauen wir mal, was hat das mit dem Ölberg, was hat das mit dem Tempelberg zu tun? In Zacharia 12 steht: Dies ist die Last, die der Herr ankündigt, also eine Last. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausgebreitet hat und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Alles ringsumher muslimische Länder um Jerusalem. Das sind erstmal diese, die er uns beschreibt in Vers 2. Dann aber Vers 3, zur selben Zeit, und das erleben wir jetzt, zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen, denn es werden sich alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und das erleben wir auch in christlichen Gemeinden, dass immer mehr christliche Gemeinden, ja, die Juden, ja, und Sie meinen, sie müssen Israel richten und sie haben die gute Erkenntnis und wissen, was da falsch läuft. Ihr Lieben, ich möchte uns zum Schluss mitgeben, wir stehen in einem geistlichen Kampf, wo Paulus in Epheser 6 sagt, mit Mächte und Gewalt, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Die regieren auf dieser Erde und sie gebrauchen Menschen. Das sind, ob das die UNO ist, ob das die EU ist, ob das unsere Bundesregierung ist. Deshalb brauchen diese Menschen unser Gebet, dass, wie Markus vorhin gebetet hat, dass da noch was Vernünftiges rauskommt. Überhaupt. Und ich möchte uns, dass wir das begreifen, ein Bild, Israel ist der Zeiger der Weltenuhr. Ich habe im Jahre 1991, ein Jahr bevor ich gläubig wurde, das ganze Buch der Offenbarung an einem Abend im Wald durchgelesen, auf dem Hochsitz. Und ich habe damals als Ungläubiger verstanden, dass die Menschheit sich in die größte Katastrophe hinein manövriert, die es jemals gegeben hat. Israel ist der Zeiger der Weltenuhr und das ist das Kommen des Messias, Jesus Christus, ist sehr nah, dass er die Gemeinde heimholt, bevor die sichtbare Wiederkunft kommt. Und von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis, wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist, also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Und ich möchte uns noch eine wichtige Bibelstelle lesen aus dem Propheten Joel. Wann ist das Maß voll bei Gott? Es muss ja, ich bete auch, Herr, wie lange guckst du noch zu? Du wirst eingreifen. Er sagt das auch. Ich werde eingreifen zum richtigen Zeitpunkt, auch wie im Psalm 2, wie Markus das gelesen hat. Was hier alles geschieht, der Herr lachet darüber. Er lachet darüber und spottet sogar. Aber jetzt, wann ist das Maß voll? Und das beschreibt uns der Prophet Joel in Kapitel 4. Denn siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde. Es wird sich also wenden. Also es wird genau andersrum, was wir jetzt sehen. Und dann sagt er, was er tun wird. Also Psalm 2, die Warnung an die Heiden. Ich will alle Heiden zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen und will dort mit ihnen rechten, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels. Und nun hört zu, weil sie es unter die Heiden zerstreut und sich in mein Land geteilt haben. Jetzt, Frau Baerbock war wieder in Israel, in Palästina. Und was hat sie gemacht? 50 Millionen Zusage zum Aufbau Palästinas. Gott sagt, es gibt kein Palästina, das ist mein Land, mein Volk. Und von hier aus wird Jesus eines Tages die ganze Welt regieren. Und haben wir das auch verstanden? Und dann schreibt er weiter in Vers 16 und 17, möchte ich uns noch lesen. Und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber sein Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg den Israeliten. Und ihr sollt's erfahren, dass ich, der Herr, euer Gott, zu Zion auf meinem heiligen Berge wohne. Dann wird Jerusalem heilig sein und kein Fremder, also kein Ungläubiger, wird mehr hindurchziehen. Deshalb ist das so wichtig, dass auch wir eine ganz klare Position zum Volk Israel haben, weil da liegt die Zukunft. Und es wird kommen, Jesus wird eingreifen zu einem bestimmten Zeitpunkt und der Tag ist nahe. Und ich finde das so ermutigend, dass auch in den Endzeitreden von Jesus dann immer steht, und wenn ihr seht, dass das anfängt zu geschehen, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung nahe ist. Das ist die Ermutigung. Es wird so kommen. Wir können ruhig beten, ach Herr, mach das nicht. Es kommt. Gott ist der, die Fäden zieht und er lässt auch dem Antichristen für eine bestimmte Zeit die Bühne, die Weltbühne. Das müssen wir wissen, das liegt in seiner Hand. Der kann nicht da, sich da reinsetzen in die Moschee oder im neuen Tempel, wenn Gott das nicht zulässt. Und zum Schluss möchte ich das nochmal zusammenfassen. Jesus ist nicht gekommen, diese bösen, schlechten Menschen, dass er da Gutes draus machen wird. Nein, er ist gekommen, uns aus dem Toten zu lebendige Menschen zu machen, zu Gottes Kinder. Und ich hörte die Tage eine wahre Geschichte aus den USA. Und am Sterbebett sagte eine gläubige Mutter zu ihrem 8-jährigen Sohn. Sie verabschiedete sich, sie merkte, ihr Leben geht zu Ende. Und sie sagt dann zu ihrem Sohn: Mein Kind, ich werde nicht wieder zu dir auf die Erde zurückkommen, aber du kannst zu mir kommen. Du kannst zu mir kommen. Und der Weg ist Jesus. Wer an ihn glaubt, der wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer auf ihn hofft und vertraut, auch wie Psalm 2 endet, der ist auf der sicheren Seite. Und wir leben in dieser Zeit, wo Jesus uns den Anfang der Wehen, diese Endzeit, nochmal ganz deutlich aus seinem Wort vor Augen führt. Und das Maß ist voll, wenn die Unterzeichnungen der UNO, die EU und alles die Würfel werfen über Israel. Und das ist ja alles fertig, es muss nur noch unterschrieben werden und dann ist das Maß voll und dann greift der Herr sichtbar ein. Deshalb lade ich euch ein, wer diesen Jesus noch nicht kennt, der Löwe brüllt, der Teufel läuft umher wie ein brüllender Löwe und er ist unterwegs. Aber das Wichtigste ist, dass du auf der Seite von einem Löwen bist, aus dem Stamme Juda. Das ist der Allmächtige, Jesus Christus, der da ist, der da war und der da kommt. Amen.